Also der Natur ist völlig egal, was wir machen. Also mir geht es nicht darum, Leuten zu sagen, oh, ihr müsst aber mal die arme Natur und denkt doch auch mal an die Tiere. Es ist wirklich eigentlich eine rein anthropozentrische Sicht der Dinge, zu sagen, wir müssen der Natur mehr Raum geben. Die Natur ist nämlich unser bester Dienstleister. Sie ist der größte Wirtschaftssektor, also die Leistung von Biodiversität und Ökosystemen, die sind ja jedes Jahr ungefähr doppelt so hoch, die monetären Leistungen, wie das weltweite Bruttosozialprodukt. Und 60% des Bruttosozialprodukts sind wiederum abhängig von Leistungen der Natur. Und was die Natur definitiv nicht ist, sie ist kein guter Verhandlungspartner. Wir können nicht der Natur sagen, hier Natur, sorry, aber wir müssen echt Geld verdienen. Du musst jetzt irgendwie mal da mit deinem komischen Ökosystemleistung, also du musst uns entgegenkommen. Die Natur kommt uns nicht entgegen.
Frauke Fischer ist Expertin für Biodiversität. Sie importiert Kaffee und Kakao aus Peru und erklärt die Natur in einfach fassbaren Bildern. Frauke war auf dem Weg nach Bern. Sie machte in Basel Halt und wir nutzen die Zeit, um einen Podcast aufzuzeichnen. Und in dieser Stunde hier erinnern wir uns durch Kaffee, Kakao, Biodiversität und wieder zurück. Das Gespräch ist bunt, dicht und Fraukes originelle Art, Dinge zu schildern, ließen mich auch beim Schnitt dieses Gesprächs immer wieder schmunzeln. Das ist Café Futurica, ich bin Philipp Schallberger. Herzlich willkommen.
Du hast irgendwo mal gesagt, dass Klimawandel definiert, wie wir leben werden, aber Biodiversität definiert, ob wir leben werden.
Genau.
Ja, fantastisch. Ich habe mich dann gefragt, wie dieses Gespräch heute enden wird. Wird das ein freudiges Gespräch mit dir oder total tristes?
Nee, das wird ein extrem schönes, angenehmes Gespräch, weil was ich ja auch immer sage, ist, Optimismus ist Pflicht. Und genau, und es macht keinen Sinn, dass wir so ein Doomsday-Szenario entwickeln und uns allen die Laune verderben. Das führt auf gar keinen Fall dazu, dass Menschen bereit sind, Sachen anders zu machen oder Sachen anzugehen. Und deswegen, ja.
Darf ich mich freuen, ja.
Sehr gut. Du darfst dich mega freuen.
Es gibt ja auch Tendenzen, die sind ja positiv. Ja? Also ich habe diesen LinkedIn-Newsletter von dieser Catherine Hayho oder so, eine Klimaprofessorin. Und das kommt jeden Montag rein in die Mailbox und da steht so, the climate good news. Also es gibt ja auch positive Tendenzen, ja. Natürlich dramatisiert sich die Lage zusehends und in deinen Büchern schilderst du auch das, aber es ist immer so gekonnt und so locker, wie du das so zusammenfasst und wie die Dinge zusammengekettet sind, also was X mit Y zu tun hat, was Schildkröten mit Wolken zu tun haben, was Wale mit Geld zu tun haben, solche Dinge. Wo kommt dieses Wissen her? Was ist dein Hintergrund?
Ja, genau, mein Hintergrund ist, ich bin Biologin und Expertin für Biodiversität und das ist auch meine Passion. Also das ist nichts, mit dem ich mich aus beruflichen Gründen beschäftigen muss, sondern ich gehöre zum Glück zu den Menschen, die das, was sie am meisten interessiert, beruflich machen können. Ja. Und eigentlich, seit ich ein Kind bin, interessiere ich mich für Biologie und für Tiere. Und während ich mir alle Sachen sehr, sehr schlecht merken kann, die irgendwie mit Zahlen oder irgendwelchen Namen zu tun haben, kann ich mir alle Sachen, die irgendwie mit Tieren, mit Biologie, mit Ökosystemen zu tun haben, extrem gut merken.
Mhm. Und du arbeitest heute auch als Biologin, aber in ganz vielen verschiedenen Facetten. Was machst du alles?
Genau, also ich bin zum einen Dozentin für internationalen Naturschutz an der Universität Würzburg in Deutschland. Ich habe dann schon 2003 die erste Unternehmensberatung in Deutschland gegründet, die sich speziell mit dem Thema Biodiversität beschäftigt. Dann bin ich ja Autorin und Keynote-Speakerin und dann habe ich eben noch ein kleines Unternehmen mitgegründet, Peru Puro, von dem man sagen kann, ja, wir sind eigentlich der Business Case für Biodiversität. Hm. Also das heißt sozusagen von Akademie und Wissenschaft über Beratung bis hin zur Anwendung und Kommunikation beschäftige ich mich mit Biodiversität.
Also du hast das eigene Unternehmen und dieses Peru Puro, da macht ihr Kaffee und Kakao. Ist auch so ein Proof of Concept, eigentlich um zu zeigen, yo, ja. Ich rede nicht nur in Anführungsschlusszeichen darüber, sondern ich zeige auch, dass es funktioniert.
Genau, also das retrospektiv könnte man so sagen und dann wird es ganz toll klingen, wie wir uns da so strategisch aufgestellt haben. De facto sind wir da so ein bisschen, ja fast könnte man sagen, ungewollt hingekommen. Mein Kollege, der Arno Wilgos, der unterstützt diese Kleinbauern in Peru schon seit über 20 Jahren mit einem gemeinnützigen Verein, mit Bildungsprojekten, Gesundheitsprojekten, unterstützt die Schule, hat die Kleinbauernkooperative gegründet, die Frauenkooperative mit gegründet etc. Und sein Verein, Frederik Hilfe für Peru, der hat dann auch die Bio- und Fairtrade-Zertifizierung von dem zunächst Kakao bezahlt. Und dann dachten alle, ja super, jetzt können die Bauern total zu einem hohen Preis diesen ganz tollen Kakao, zertifizierten Kakao verkaufen. Und dann war das leider überhaupt nicht so. Niemand hat den Bauern den Kakao zu einem fairen Preis abgekauft. Und in dieser Situation habe ich den Arno an der Uni kennengelernt, wo wir uns ein Büro geteilt haben. Und dann habe ich so sehr blauäugig zum Arno gesagt, ja komm, dann gründen wir halt eine Firma. Wir kaufen den Kakao von den Bauern, damit die belohnt werden und weil dieser tolle Ansatz nicht sterben darf. Das erschien mir naheliegend. Ich hatte ja schon eine Firma gegründet, also meine Beratungsagentur. Aber es war extrem blauäugig, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten von der Wertschöpfungskette von Kakao und Schokolade. Und genau, so kamen wir ja sehr blauäugig zu unserem kleinen Unternehmen. Aber jetzt sind wir ja schon 9 Jahre alt und uns gibt's noch. Und dann haben wir scheinbar auch ein paar Sachen richtig gemacht.
Ja, und wir haben uns auch irgendwie so kennengelernt. Also durch gemeinsame Bekannte wurden wir uns gegenseitig vorgestellt. Und ich habe mir dann das Dach angeschaut, Peru Puro, und gesagt, ah, Kakao, das liegt Kaffee nahe. Und dann ist gesehen, ah, ihr macht auch Kaffee.
Genau.
Den lässt ihr in Deutschland rösten und der geht dann auch über verschiedene Quellen weg. Das Wichtige dabei ist ja aber auch, das hast du mir vorhin gesagt, ein Siegel, okay, könnt ihr auch darauf verzichten. Ihr habt das Fairtrade-Siegel wieder abgestoßen.
Ja.
Es geht dir um was ganz anderes, und zwar den Ansatz, wie Kaffeeproduktion stattfinden kann.
Genau.
Wie findet das denn statt bei euch?
Genau, also vielleicht erstmal, ich hatte ja eben über Kakao gesprochen, und unser Kakao wächst so in 800 bis 1000 Meter Höhe. Unsere Kakaobauern starteten ursprünglich mal als Kaffeebauern, aber in diesen niedrigen Höhen kann man überhaupt keinen hochwertigen Kaffee produzieren. Und wir, oder der Arno hat die dann.
Also hochwertig. Dir geht es wirklich auch darum zu sagen, hey, es geht doch um Qualität.
Ja, ja, genau. Also es geht eigentlich um verschiedene Aspekte. Also es geht einmal um extrem hohe Sozialstandards. Also wir zahlen super hohe Preise. Die zahlen wir immer am Farmgate. Also wenn man einen Weltmarktpreis hört, dann ist das ja so ein Free-on-Board-Preis. Der wird eigentlich erst bezahlt, wenn die Ware am Exporthafen ist. Wir zahlen wesentlich mehr als den Weltmarktpreis schon am Farmgate. Logischerweise gibt es keine Kinderarbeit, alle werden fair bezahlt. Wir haben einfach super hohe Sozialstandards. Wir fördern die Menschen auch durch Bildungsprojekte, Weiterbildung etc. Dann geht es uns um sehr, sehr hohen ökologischen Standard. Und da gehen wir eben wesentlich über die Biozertifizierung hinaus. Alles an alle unsere Produkte, das ist übrigens nicht inzwischen schon nicht mal mehr nur Kaffee und Kakao, sondern jetzt auch noch Paranüsse zum Beispiel. Mhm. Und es kommen vielleicht bald Physalis dazu. Bei all diesen Rohstoffen, bei all diesen Produkten geht es immer darum, Biodiversität zu schützen. Also deswegen sagen wir eigentlich auch, wir sind so eine Ringwaldschutzfirma. Und alles, was wir machen, Kakaoproduktion, Kaffeeproduktion, das Sammeln von den Paranüssen, ist immer verbunden mit dem Schutz natürlicher Ökosysteme. Und weil das alles viel Geld kostet, uns viel Geld kostet, müssen oder wollen wir natürlich auch, dass da super hochwertige Produkte draus entstehen. Das heißt, die Leute, die unsere Produkte kaufen, die sollen das nicht aus Mitleid mit den Kleinbauern machen und die sollen das nicht einfach nur machen, um den Regenwald zu schützen, sondern sie sollen eben auch super hochwertige Produkte bekommen.
Und das Ganze findet im Agroforstsystem statt, genau. Du hast mir Bilder gezeigt.
Mhm.
Ich mag diese Bilder, weil man immer schauen muss, wo der Kaffee ist.
Mhm.
Wir haben etliche Drohnenaufnahmen auch von Nicaragua oder von unserer Farm oder in einem Projekt, in diesem Toca-Projekt in Mexiko, wo wir aktiv sind. Da fliegst du mit der Drohne drüber und musst echt schauen und ran und sagen, ah, da ist jetzt so ein Kaffeebaum.
Yeah.
Wie war denn das, als ihr da angefangen habt? War das ein intakter Wald und ihr habt dann Kaffee reingepflanzt oder war da schon länger eine Kaffeefarm und der Wald wurde rum gepflanzt oder das war schon immer im Wald drin?
Genau, also auch da, also ich komme immer wieder ein bisschen zu dem Kakao, weil wir da eigentlich, weil das davor liegt und wir da viel Erfahrung gesammelt haben. Also diese Flächen bei Kaffee und Kakao, das sind Flächen, die zerstört waren, schon vor vielen, vielen Jahrzehnten. Beim Kaffee ist es teilweise für den Coca-Anbau geschehen, beim Kakao für Landwirtschaft. Und die Menschen, die in diesen Regionen wirtschaften, das sind häufig in Peru Menschen, die vom Hochland eingewandert sind. Das heißt Menschen, die Wald überhaupt nicht kennen und den auch als sehr gefährlich wahrnehmen. Und klar, wenn man aus dem peruanischen Hochland kommt und ursprünglich vielleicht mal Kartoffelbauer war, dann ist für einen klar, ja, der Wald muss weg, damit ich landwirtschaftliche Fläche habe. Und so fing das ursprünglich da sicher mal an. Und was wir gemacht haben in beiden Fällen, ist die Kleinbauern davon zu überzeugen, dass sie quasi waldähnliche Strukturen wieder aufbauen. Also unsere Anbauflächen von Kakao und Kaffee sind dominiert von einheimischen, teilweise inzwischen sehr großen und alten Bäumen. Mhm. Also genau, ich habe dir die Bilder gezeigt. Also wir haben Bilder ja in beiden Fällen von Kaffee- und Kakaoanbauflächen, die für einen Laien eigentlich eher aussehen wie ein Wald als wie eine landwirtschaftliche Fläche.
Und wie viel Kaffee wird da produziert? Also oder wird da weniger Kaffee produziert deswegen oder sogar mehr?
Also nochmal, ich muss immer auf Kakao immer nochmal hier, muss ich immer nebenbei anführen. Also beim Kakao ist es tatsächlich so, dass der Ertrag dadurch höher ist. Kakao wird hauptsächlich von sehr kleinen Insekten, von Mücken bestäubt und die fühlen sich in diesem Agroforstsystem besonders wohl. Deswegen weniger Kakaobäume, mehr intaktes Ökosystem führt am Ende zu einem höheren Ertrag. Beim Kaffee ist es nicht unbedingt so. Beim Kaffee hat man unter Umständen einen etwas niedrigeren Kaffeeertrag, als wenn man das jetzt in Monokulturen in der Sonne machen würde. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass die Kleinbauern ihr Produktportfolio sozusagen erweitern. Also wir haben mal auf einer unserer Kaffeeflächen einfach mal so 10 Minuten zusammengesucht, was der Bauer da noch produziert. Und da ist dann eben Ingwer dabei, da gibt's Tee, da gibt's Orangen, da gibt's Chilis und es gibt eben verschiedene Baumarten, also schnell wachsende Arten, die man als Bau- oder Feuerholz verwenden kann und langsam wachsende Baumarten, die wie so eine Art gut verzinstes Bankkonto sind. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann verdient der Bauer viel, viel, viel mehr bei dieser Anbaumethode.
Ich habe einen Podcast gemacht mit Christoph Inaun von Choba Choba, die auch in Peru aktiv sind, eben mit Kakaoproduktion. Die haben Zedern und die pflanzen die und die schützen die auch. Und wenn Produzenten dann die Zeder länger wachsen lassen, dann steigt natürlich auch der Ertrag, weil Zeder total wertvoll ist. Genau. Ich glaube, es ist eine rote Zeder, glaube ich, und die ist total beliebt. Und das sind eigentlich so die Altersanlage, also langsam wachsendes Holz. Schnell wachsendes Holz wäre zum Beispiel Bananen?
Banane hat ehrlich gesagt, also da, aus dem Holz kann man gar nichts machen. Also eine Banane ist eher wie so eine Art, also keine Ahnung, ob man da über Baum sagen darf. Ja. Also das kann jeder von uns leicht, also wenn einer mal einen Baum ausreißen möchte, kann man das am besten mit einer Banane machen. Weil die, also eine Banane macht überhaupt kein Holz. Aber es gibt schnellwachsende, also eine schnellwachsende Art, die viele Menschen in Europa auch kennen, ist zum Beispiel Balsa-Holz. Die meisten bei uns kennen das ja als für den Modellbau. Ja. Genau. Mhm. Und das kann man schon nach 6 oder 7 Jahren einschlagen. Das ist so, so eine Pionierpflanze, die... Ich mache einen ganz kurzen Exkurs zur Biodiversität.
Ich dachte jetzt zu Modellflugzeugen oder so.
Ja, genau. Also Modellflugzeuge war gestern, könnte man sagen. Ja. Leider ist inzwischen Balsaholz total im Kommen, weil es nämlich sehr stark gebraucht wird für die Windkraftindustrie. Also in diesen Windmühlflügeln wird Balsaholz verbaut. Und diese Industrie braucht inzwischen so viel, dass in Peru und Ecuador teilweise intakte Wälder zerstört werden, um Monokulturen von Balsaholz anzupflanzen. Okay. Also genau, das wollen wir natürlich nicht. Aber das nur mal als so ein Beispiel für eine Baumart, die schnell wächst. Aber es gibt natürlich auch viele andere schnell wachsende Arten, die Menschen dann verwenden können.
Also Agroforstsystem, wir wissen, dass es wichtig ist. Jetzt wissen wir auch, warum. Also wir versuchen auch bei unseren Projekten und da mit unseren Partnern, wo wir zusammenarbeiten, immer mehr Agroforst zu machen oder da, wo schon Agroforst besteht, das zu bewahren und da Anreize zu schaffen oder zu fragen, hey, was es noch braucht, damit das vielleicht noch besser wird oder länger geht. Ich habe in deinem Buch hier Wahl macht Wetter, ich habe mir das reingezogen. Ich habe mich gefragt, hey, was soll ich so lesen, bevor wir da miteinander reden? Und dieses Buch, ich habe da ein paar Dinge mitgenommen. Also ich habe so ein paar Notizen gemacht und ich frage dich jetzt mal zu Desynchronation. Ich fand das einen sehr guten Begriff. Und zwar Erklär doch gerne mal kurz, was der bedeutet und dann frage ich dich, was meine Frage ist.
Also okay. Frauke, also, genau. Also viele Prozesse in der Natur sind aufeinander zeitlich abgestimmt und also synchronisiert. Und diese Synchronisation, die kann zeitlich und räumlich erfolgen. Also zeitlich wäre zum Beispiel, dass ein Bestäuber genau dann auf Nahrungssuche ist, wenn eine Pflanze den Bestäuber auch braucht. Oder dass zum Beispiel Insekten und Zugvögel so aufeinander abgestimmt sind, dass die Insekten gerade dann in diesem Larvenstadium, in diesem Raupenstadium sind, wenn die Zugvögel Nahrung für ihre Jungen brauchen. Mhm. Gibt auch räumliche Synchronisation. Also wenn Pflanze, also sagen wir mal wieder bei Bestäubern, Pflanze A hat einen ganz bestimmten Bestäuber, dann müssen die natürlich am selben Ort vorkommen. Wenn die an verschiedenen Orten vorkommen, ist ein bisschen blöd. Und Desynchronisation passiert im Zuge des Klimawandels bei vielen Dingen, aber erstmal deine Frage.
Ja, jetzt eben so ein Agroforstsystem kann ja dem genau entgegenwirken, weil es natürlich einfach eine höhere Dichte gibt an verschiedenen Pflanzen, aber das zieht dann auch verschiedene Insekten und Kleinstlebewesen an. Wir sehen das bei uns auf der Farm in Nicaragua auch. Da haben wir als eine der ersten Aktionen, wir haben ganz viele Kaffeepflanzen entfernt, also wirklich rausgerissen, aber gleichzeitig einen Garten gepflanzt. Ja. Und heute ist das wirklich ein total üppiger Garten. Und wenn man auf die Farm kommt, dann hörst du einfach schon, oh wow, Bienen sind da, ganz viele andere Insekten, Schmetterlinge, weil die da jahrelang wirklich nicht so in hoher Dichte da waren. Und auch damit versuchen wir, also wirklich genau eigentlich das zu tun, also eigentlich immer so ein Bestäuberwesen da zu haben. Und ich wusste nicht, dass das so heißt, Desynchronisation, aber ich glaube, ich kann da ganz viel mitnehmen, um zu sehen, okay, diese Muster verschieben sich. Ja. Aber das ist ja überall so, ja. Also auch hier
in Mitteleuropa. Aber ich komme noch mal ganz kurz auf Kaffee zurück, weil Kaffee ist da echt super, super interessant. Und zwar, und ich verbinde es gleich mit Informationen zu Europa. In Europa denken die meisten Leute, wenn sie an einen Bestäuber denken, an die Honigbiene. Und die Honigbiene ist ein wichtiger Bestäuber. Aber weil die Blüten von Pflanzen so unterschiedlich gebaut sind, braucht man auch möglichst viele verschiedene Bestäuber. Und Kaffee ist quasi die Nutzpflanze, an der das fast am besten erforscht ist. Und man kann zeigen, dass der Kaffeeertrag in Flächen, bei denen intakter Regenwald drumherum ist, viel höher ist, als wenn man eine gigantische Monokultur hat. Mhm. Und das hängt damit zusammen, dass dieser Regenwald so vielen verschiedenen, oder eben ein Agroforstsystem ansatzweise auch, so vielen verschiedenen Bestäubern eine Heimat bietet, dass egal wie die einzelne Kaffeeblüte aussieht, am Ende jede Kaffeeblüte ihren Bestäuber findet. Und es ist insgesamt leicht, aber manchmal auch ein bisschen komplex zu sagen, okay, welchen Wert hat denn jetzt Biodiversität für uns? Aber anhand des Kaffeeanbaus kann man es tatsächlich mehr oder weniger direkt zeigen. Also je vielfältiger die Bestäuber, umso höher der Ertrag. Und die Differenz könnte man sozusagen ausrechnen als Wert von Bestäubung. Was hat die Mücke oder wer auch immer je für uns getan? Genau dieses Delta erzeugt.
Sehr gut. Also jetzt haben wir das Agroforstsystem auf der anderen Seite. Du hast ja schon vorweggenommen, Monokultur als Gegenthese. Ja? Mhm. Wir haben auch schon über Brasilien gesprochen. Und da gibt es oft Kaffee in größeren Plantagen. Ja. Also kein oder kaum Schattenbäume, aber eigentlich keine Schattenbäume. Sehr viel Sonne. Und da gibt es natürlich auch weniger Bestäuber. Ja. Kaffee, also Arabica, hat zum Glück die Funktion und die Fähigkeit, sich selbst zu bestäuben, ist also autogam. Aber auf was ich hinaus möchte, also wir haben da sehr viel Sonne. Ja? Und wir haben durch die Sonne mehr Ertrag. Aber wir haben nur mehr Ertrag, wenn der Kaffee dann auch den Input bekommt, der braucht. Das ist ein total anderer Kreislauf, also der dann in der grünen Revolution gepusht wurde. Und das funktioniert in sich, ist aber halt höchst intensiv. Etwas, was mich hier echt, ich habe das gelesen, wenn es um Photosynthese geht. Mhm. Und ich dachte so, irgendwann muss das noch kommen. Und du hast die Antwort. Ich dachte so, und was ist? Ich habe eine Frage zu CO2 und dann hast du das genau beantwortet. Also Kaffeepflanzen haben ein Limit, wenn die in der Sonne stehen, also nicht nur Kaffeepflanzen, allgemein Pflanzen, Photosynthese zu machen und damit auch ein Limit, CO2 aufzunehmen.
Genau. Ja.
Also eine Pflanze ist keine Maschine.
Nee, genau. Eine Pflanze ist ein Lebewesen und der wird es auch irgendwann zu heiß. Und die Pflanze muss sozusagen immer abwägen, wie heiß kann es mir werden, damit ich noch Photosynthese mache. Und in dem Moment, wo es zu heiß wird, schließt die ihre Spaltöffnung und macht eben keine richtige Photosynthese mehr. Und vielleicht, was du eben angesprochen hast, diese Hochertragsflächen, diese Monokulturen, die sind in der Regel oder man kann wahrscheinlich sogar sagen, grundsätzlich nicht auf ewig so hoch Ertragsflächen. Das heißt, es funktioniert ein paar Jahre und dann wird entweder der nächste Regenwald gerodet oder man überlegt sich irgendeine andere Nutzung für diese Flächen. Und ich komme noch mal kurz zurück auf Kakao, weil während wir hier sitzen, passiert das mit Kakao gerade in den größten Anbauländern der Erde, die Elfenbeinküste und Ghana. 70% der Welternte an Kakao kommen aus diesen beiden Ländern. Da wird, man kann wahrscheinlich schon sagen, seit über 100 Jahren Kakao in Monokultur angebaut und dieses ganze System kollabiert gerade, was dazu führt, dass der Kakao-Weltmarktpreis sich in den letzten Wochen verdoppelt hat. Und sowas muss man natürlich auch bei Kaffee erwarten. Also wenn ich gigantische Monokulturen habe, habe ich nicht nur dieses Photosyntheseproblem, ich habe das Schädlingsproblem. Mhm. Eine Monokultur ist ja der perfekte Lebensraum für einen Schädling. Der macht mir dann alles kaputt. Und natürlich, die Kaffeepflanze hat ja bestimmte Präferenzen, was Nährstoffe aus dem Boden anbelangt. Wenn es überall nur Kaffee gibt, dann entzieht die Kaffeepflanze natürlich dem Boden diese Nährstoffe maximal. Und die Nährstoffe kommen nicht wieder in den Boden rein. Und das funktioniert nicht.
Du sagst, diese Kakaosysteme, du hast gesagt, Elfenbeinküste, die kollabieren. Was kollabiert genau?
Ja, also in dem Fall, also wie gesagt, das während wir hier sitzen, passiert das oft gerade. In diesem Fall ist ein Riesenproblem ein bestimmter Virus, eine Viruserkrankung, die sich da ausbreitet. Und jetzt weiß man, dass in hochdiversen Systemen, zum Beispiel in einem vernünftigen Agroforce-System, es eben immer wieder Parts gibt. Also das heißt, wir können davon ausgehen, dass es in einem hochdiversen Agroforce-System, selbst wenn so ein Virus da mal reinkommt, er sich eben nicht so ausbreitet. Mhm. Und Viruserkrankung ist im Moment das Hauptproblem in Westafrika, was den Kakao anbelangt. Aber eben auch Überalterung der Bäume, explosionsartige Zunahme von bestimmten Schädlingen und natürlich ja letzten Endes der schlechte Zustand der Bäume insgesamt, weil sie eben auf diesem ausgelaugten Boden stehen, den sie ja seit Jahrzehnten, vielleicht sogar noch länger, immer auf die gleiche Art und Weise auslaugen.
Pflanzen sind keine Maschinen, aber wenn wir ins Rechnen kommen wollen, müssen wir sie eben doch berechnen wie eine Maschine. Und das bringe ich irgendwie nicht zusammen. Also wie berechnen wir mit klassischen Kategorien der Arithmetik Dinge wie Natur, die man nicht einfach so in einem Dreisatz darstellen kann?
Genau, also es gibt verschiedene Methoden, den Wert von Natur zu berechnen. Also eine Sache hatte ich ja schon eigentlich angesprochen, Bestäuber. Also wenn ich jetzt sage, mein Kaffeeertrag ist X und wenn ich einen schönen Primärwald drumherum habe, dann steigt der Wert, weil ich mehr Kaffee ernte. Dann ist diese Differenz, die könnte ich sozusagen den Insekten zuordnen. Es gibt die einfachste Methode ist sozusagen ja die Inwertsetzungsmethode. Also ein Wald hat mindestens den Wert, den, wenn ich alles Holz rausholen würde und alle Rehe drin erschießen würde, also wenn ich alles Wildfleisch und alles Holz verkaufen würde, habe ich sozusagen schon mal den Mindestwert von einem Wald. Dann gibt es eine Methode, die nennt man auf Englisch Replacement Method, also die Ersatzmethode. Ich kann ja zum Beispiel Trinkwasser oder Luft auch mit einem technischen Filter filtern. Mhm. Und dann könnte ich mir ausrechnen, also ich habe hier verseuchtes oder dreckiges Wasser, da möchte ich Trinkwasser draus machen. Wie viel kostet diese Filteranlage und wie viel kostet der Strom und was weiß ich. Und dann kann ich mir angucken, wie viel Wasser filtert mein Wald, der hier nebendran steht. Und dann hat der Wald... Dann würde man das zum Beispiel noch zum ökonomischen Wert des Waldes dazurechnen, also diese Filterleistung. Und dann gibt es eine Methode, dann gibt es noch so ein bisschen Methoden, die sind so ein bisschen weicher, aber die helfen vielleicht trotzdem, dass man das ein bisschen verstehen kann. Die eine ist die Travel-Cost-Methode, also die Reisekosten-Methode. Jetzt wissen wir, dass zum Beispiel Menschen im Schnitt, ich glaube, $10,000 bezahlen, um Berggorillas in Ruanda zu sehen. Also alles zusammen, dahin zu fahren, dann da eine Woche zu sein, dieses Ticket für die Berggorillas zu kaufen und
die
was weiß ich.
Die letzten 600.
Genau, ja, 800 irgendwas. Ja, also das heißt, Leute sind bereit, ungefähr $10,000 zu bezahlen, um einen Berggorilla zu sehen. Und das wäre dann die Travel-Cost-Methode. Okay. Kann man sagen, okay, dann Berggorillas sind offensichtlich viel, viel wertvoller, im Moment zumindest als Füchse, weil niemand würde $10,000 bezahlen, um einen Fuchs sich anzugucken. Und dann gibt es noch eine, die sogenannte Immobilienpreismethode, die passt hier in der Schweiz vielleicht ganz gut. Also wenn ich einen schönen Blick auf die Schweizer Alpen habe, also ich habe ein Haus und das Haus hat einen freien Blick auf die Schweizer Alpen. Und ich nehme genau das gleiche Haus und das setze ich an in irgendein Autobahndreieck. Dann ist die Differenz der Preise.
Egerkingen wäre so eins. Okay. Ja.
Genau, dann ist die Differenz dieser beiden Immobilienpreise. Das Haus ist ja genau gleich, aber das eine hat den schönen Blick in die Natur und das andere hat einen schrecklichen Ausblick. Das wäre auch eine Methode, den ökonomischen Wert von Natur zu berechnen.
Also ich finde es super, einfach mal zu sich zu vergegenwärtigen, welche gedanklichen Übungen das es dazu braucht.
Ja.
Du machst ein Beispiel, ich würde dich bitten, gleich danach auf das einzugehen. Und zwar geht es auch um den Wal.
Ja.
Und lustigerweise, ich habe vor einem Jahr zweimal so ein Buch gelesen, das hieß The Value of a Whale von Adrian Boller. Und die hat dann auch diese IMF oder die IWF-Studie genommen, wie teuer eigentlich ein Wal ist.
Ja.
Und sie fängt halt damit an, wie absurd es eigentlich ist, Tiere so zu vermessen, ja, und zu quantifizieren. Aber am Ende müssen wir das eigentlich machen, um dann halt auch zu sagen, hey, es ist auch schützenswert, weil viele andere Dinge irgendwie nicht ziehen.
Ja.
Du hast auch die Berechnung gemacht, wie teuer ein Wal ist. Du sagst 3 Millionen. Warum?
Genau, also diese Berechnung der Wale, die basiert auf zwei Dingen. Das eine ist tatsächlich Whale Watching. Also man kann den touristischen Wert ausrechnen. Die Leute bezahlen Geld, um mit einem Boot irgendwo rumzufahren und sich Wale anzugucken. Die Leute würden nicht das gleiche Geld bezahlen, wenn sie einfach nur mit dem Boot fahren würden. Also sie wollen den Wal sehen. Und das heißt, Wale haben, genau wie die Berggorillas, einen touristischen Wert.
Okay.
Und das andere ist, dass Wale tatsächlich durch ihre besondere Rolle in Meeresökosystemen dazu führen, dass mehr CO2 gebunden wird. Und jetzt haben wir ja beim CO2, haben wir ja einen Markt und einen Preis, den eine Tonne CO2 hat. Und man kann jetzt ausrechnen, wie viel Tonnen CO2 bindet ein oder entzieht ein Wal dauerhaft der Atmosphäre in seinem Leben. Und dann multipliziert man das mit dem jetzt gerade üblichen Tonnenpreis für CO2. Und dann hat man auch einen weiteren Aspekt des Wertes eines Wals ausgerechnet.
Also der Wal, der hat so eine große Bedeutung, ist so teuer, sage ich jetzt mal. Vielleicht das Vergleich, wie teuer ist denn ein Koala-Bär?
Ein Koala-Bär ist vielleicht sogar noch teurer, ne? Sagen wir mal, oder der wird leider, muss man ja gerade sagen, immer teurer. Koala-Bären werden immer seltener. Sie gehören blöderweise zu den Tieren, die durch den Klimawandel massiv negativ beeinträchtigt werden. Also jeder von uns hat wahrscheinlich mitbekommen, dass es in Australien dramatische Waldbrände immer wieder gibt, die Koala-Bären das Leben schwer machen. Und bei Koala-Bären gibt es noch einen, in Anführungszeichen, Fun-Fact. Der höhere CO2-Gehalt in der Luft führt dazu, dass Eukalyptus mehr Tannine einlagert. Übrigens warum wir Kaffee so lecker finden, bestimmte Bitterstoffe, die da eingelagert sind. Und diese Bitterstoffe führen aber dazu, dass Koalabären Eukalyptus immer schlechter verdauen können. Und wenn der CO2-Gehalt der Luft weiter steigt, fürchtet man, dass Koalabären irgendwann das so schlecht verdauen können, dass sie quasi alle unterernährt sind.
Also auch Seltenheitswert vielleicht noch, so eine andere Bemessung, wie gewisse Cafés, weiß nicht, die Super-Duper-Geisha aus Panama irgendwo teuer ist vielleicht auch mal ein Koalabär teuer. Ich bin ja großer Fan von Orangutans. Wie teuer und was ist der Wert eines Orangutans vielleicht?
Naja, da würde man genauso rechnen. Würde man rechnen, was ist der touristische Wert eines Orangutans. Okay. Man kann auch bei Orangutans sicher ausrechnen, dass sie so einen gewissen CO2-Bindungseffekt haben. Sie sind ja Pflanzenfresser und wenn die jetzt zum Beispiel immer irgendwie Teile an Pflanzen abfressen, dann führt es dazu, dass der Baum sich in Anführungszeichen wehrt und dann wieder nachwächst. Und dass so junger Pflanzenwuchs, der entzieht der Atmosphäre mehr CO2 als ältere Bäume. Und da kann man das auch alles schön ausrechnen. Aber vielleicht nochmal, das will ich nochmal betonen, ist, also ich sage immer, man könnte sagen, der Wurm muss dem Angler schmecken. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Ja.
Und so ist es natürlich da auch. Also ich finde die Berechnung von Natur wichtig, weil es Menschen gibt, für die nur klar wird, welche Bedeutung Natur hat, wenn man ihnen solche Zahlen gibt. Mir muss man nicht sagen, dass ein Wal 3 Millionen Euro wert ist. Ich möchte nicht in einer Welt ohne Wale leben. Also ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht sollte man auch da noch mal sagen, dass auch bei diesen Berechnungen der kulturelle Wert von Natur natürlich immer eine Rolle spielt. Also einfach diese Erkenntnis, das möchte ich nicht verlieren. eine Welt ohne Orang-Utans. Wir können in einer Welt ohne Orang-Utans leben, aber es ist halt eine traurigere Welt als in einer, in der es Orang-Utans gibt.
Es gibt diesen Biodiversitätsindex, das ist einer der 11 Kipppunkte. Mhm. Und wenn die gekippt sind, dann ist es umkehrbar. Also ja, dann geht es immer schneller voran, der ganze Klimawandel. Aber der Biodiversitätsindex, habe ich auch hier gelesen, der ist noch nicht abschließend berechnet. Mhm. Warum?
Naja, weil das leider extrem komplex ist. Also gerade wenn wir uns das vergleichen, wenn wir das vergleichen mit dem CO2 oder mit der Emission von Treibhausgasen, dann ist das super einfach. Also wir können alle anderen Treibhausgase in CO2 umrechnen. Wenn wir wissen wollen, wie viel CO2 wir emittieren, das messen wir einfach. Dann habe ich ja schon gesagt, es gibt eine Börse, es gibt also einen Weltmarktpreis für die Tonne CO2. Dann kommt noch hinzu, egal wo wir CO2 emittieren, es hat immer denselben Effekt. Egal, wo wir CO2 binden, es hat immer denselben Effekt. Und bei Biodiversität ist es völlig anders. Also wir können Fläche nicht nutzen als Indikator, weil es ein Unterschied ist, ob ich einen Hektar peruanischen Regenwald zerstöre oder einen Hektar Maisacker in einer Industrielandschaft. Mhm. Wir können auch Artenvielfalt nicht nehmen, weil es Ökosysteme gibt, wie zum Beispiel die Höhenlagen der Schweizer Berge oder das Wattenmeer in Nordeuropa. Die sind extrem artenarm, aber die sind super besonders. Diese Arten kommen eben nur da vor, auch wenn es nicht viele verschiedene Arten gibt. Und wir können eben dieses Umrechnen gerade nicht machen. Also sind jetzt 4 Orang-Utans ein Eisbär oder sind 5 Eisbären ein Hektar tropischer Regenwald? Das ist unmöglich, das umzurechnen.
Aber was du mir vorhin noch gesagt hast, also in da, wo ihr arbeitet, in Peru und in Ecuador, gibt es die höchste Biodiversität, sagst du? Und wenn man da einen Quadratmeter Wald abholzt, killt man auch bestimmt eine Art.
Genau. Und tatsächlich kann man, also für Peru ist es tatsächlich von Ökonomen ausgerechnet worden, ein Quadratmeter peruanischer Regenwald stellt Ökosystemleistung im Wert von 6 Euro ungefähr bereit.
Ein Quadratmeter.
Ein Quadratmeter. Das heißt 60.000 pro Hektar. Und man kommt zu gigantischen Preisen. Das Problem ist nur, dass niemand dafür bezahlt. Also ich kann nicht jemandem sagen, oder ich kann das schon sagen, dass ich dir, kann dir jetzt sagen, okay, komm, wir schützen 1.000 Hektar Regenwald, dann kriege ich von dir erstmal, habe ich jetzt vergessen, kann ich gar nicht mitrechnen, aber was weiß ich, 6 Millionen Euro musst du mir dafür geben, einfach weil der da ist. Mhm. Und das ist ein bisschen das Problem, oder nicht ein bisschen, sondern das ist ein Riesenproblem, gerade hier in den Industrienationen. Wir sind gewohnt, dass diese Ökosystemleistungen für uns kostenlos bereitgestellt werden. Also in Mitteleuropa sind wir zum Beispiel absolut abhängig für die Stabilisierung unseres Klimas vom Wald im Kongo-Becken. Aber kein europäisches Land zahlt die Demokratische Republik Kongo oder Gabun dafür, dass sie den Wald stehen lassen.
Ja,
ist ein Riesenproblem.
Ja, jetzt bringst du da auch noch was anderes mit ins Spiel, und zwar nördliche Hemisphäre, südliche Hemisphäre, also wie das Ganze verteilt ist, also dass die meisten Emissionen in der nördlichen Hemisphäre gemacht wurden, historisch, aber die es am härtesten trifft, in der südlichen Hemisphäre sind. Ja. Und das sind Menschen, aber das sind auch eine hohe Artenvielfalt, die es dann eben auch so richtig krass treffen wird. Weißt du, ich habe mal so gehört, seeing is believing.
Ja.
Und also wir haben kleine Zwillinge, und da meinte mal so ein Nachbar, als die so alles angefasst haben, hat gesagt, naja, begreifen kommt von greifen.
Ja.
Und ich fand das ganz gut. Und hier, wenn ich jetzt aber hier in Basel bin und du sagst mir das mit diesem Quadratmeter peruanischen Regenwald, das macht total Sinn, aber wie kann ich denn Biodiversität wirklich sehen? Mhm. Ich gehe gerne in den Wald, aber wie sehe ich denn da, dass ich was futsch mache?
Ja,
oder was im Argen
liegt? Genau, das ist leider auch eine weitere dieser großen Herausforderungen. Das sieht man eben so einfach nicht. Und aber man sieht ja auch nicht, also wir spüren ja auch nicht täglich den veränderten CO2-Gehalt der Luft. Wir sehen sowas immer erst über einen etwas längeren Zeitraum. Also da, wo ich aufgewachsen bin, in der Nähe von Frankfurt, als ich ein Kind war, hat es im Winter da noch geschneit. Also diese Zeiten sind irgendwie vorbei. Als ich ein Kind war, gab es im Wald noch Teiche mit Molchen und Fröschen. Das gibt es da nicht mehr. Das Grundwasser ist zu stark abgesenkt. Also leider begreifen und sehen wir solche Dinge eben, also die Veränderung passiert eigentlich zu langsam, als dass wir das als Menschen richtig kapieren. Also so ein bisschen wie, man guckt auf eine Uhr, dass der Sekundenzeiger sich bewegt, das sieht man. Aber dass der Stundenzeiger sich bewegt, das sieht man leider nur, wenn man alle Stunde mal guckt. Und so ist es natürlich auch. Also als ich ein Kind war, der Klassiker ist ja diese Geschichte, ja, man ist mit dem Auto gefahren und alle 100 Kilometer musste man die Windschutzscheibe sauber machen, weil da so viele tote Insekten dran waren. Und heute kann man durch ganz Europa fahren und muss nie die Scheibe sauber machen.
Also das war ja sogar bei mir der Fall, als ich ein Kind war. Also dass da wirklich so die ganze Scheibe voll gesplashed war.
Genau. Und trotzdem bemerken wir natürlich den Verlust von Biodiversität. Also zum Beispiel ein steigender Schokoladenpreis, weil die Flächen in Westafrika kollabieren, hat was mit dem Verlust von Biodiversität zu tun. Wenn Kirschen teurer werden, das hat was in der Schweiz, hat es damit zu tun, dass es zu wenig Bestäuber gibt. Ja. Und solche Dinge merken wir, aber es ist eben nicht so, dass, keine Ahnung, es ist eben nicht so, dass der Kirschenpreis sich verdoppelt innerhalb von 3 Tagen. Oder es ist nicht so, dass es einen Sommer überhaupt keine Kirschen gibt.
Also, es kann halt gut ersetzt werden.
Genau, ja. wir können uns auch alle da irgendwie so ein bisschen dran gewöhnen.
Ja, und beim Kaffee ist das ja auch so eine Commodity. Ja? Also auch eine der vielen Definitionen ist ja, dass es einfach ersetzt werden kann. Mhm. Ja? Und das ist bei Kirschen so. Ich wohne in einem Kirschendorf. Das war bis vor 15 Jahren das Kirschendorf der Schweiz. 10.000 Kirschbäume, 800 Einwohner. War mega wichtig. Heute, die meisten Kirschbäume, die sind mega alt und die werden nicht mehr gepflegt, weil es sich nicht lohnt.
Ja.
Und es gibt Anreize der Gemeinde, andere Bäume wieder anzupflanzen, aber das geht vielen einfach, die bringen das nicht übers Herz, weil wir schon immer ein Kirschendorf waren. Und ich finde, das wird ganz spannend zu sehen. Und es gibt so ein weiteres Beispiel, auch in der Schweiz, da gibt es so ein paar Skigebiete, die sind jetzt auf diesen 800, 900 Metern und jetzt gibt es keinen Schnee mehr. Und die einen sagen, wir brauchen einfach einen neuen Skilift und noch mehr Beschneiungsanlagen. Die anderen sagen, nein, weil es zu warm wird und das geht gar nicht.
Ja.
Und jetzt gibt es ja diesen Clash und das finde ich so, also interessant, einfach zu sehen, wie wir uns jetzt da so als Gesellschaft irgendwie, wie wir diesen Dialog ausfechten werden, weil es Entscheidungen braucht und da könnte man ganz viel Geld in den Sand setzen. Aber da würde man es dann eben sehen. Du hast ein Beispiel gemacht über die Schildkröte und das fand ich sehr gut, weil das, glaube ich, ist so ein Beispiel, das einfährt. Ja? Also sag nochmal, die Schildkröte, die stirbt irgendwann aus.
Ja, mal gucken. Also genau, bei Schildkröten ist es, also bei Säugetieren ist es ja so und auch bei Vögeln, dass das Geschlecht genetisch bestimmt ist. Also bei Säugetieren ist XX, immer zwei X-Chromosomen sind Frauen, XY sind Männer. Und bei Reptilien ist es anders. Bei Reptilien ist diese genetische Information, ob ein Männchen oder ein Weibchen entsteht, die ist im gesamten Genom verteilt, also nicht auf Geschlechtschromosomen. Und das, welche von diesen Genen angeschaltet werden und welche nicht, das ist abhängig von der Temperatur, also von der Bruttemperatur. Und bei Schildkröten ist es so, dass bei niedrigeren Bruttemperaturen Männchen entstehen und bei höheren entstehen Weibchen. Und das Ergebnis ist jetzt, dass dadurch, dass wir steigende globale Temperaturen haben, dass immer weniger männliche Schildkröten geboren werden. Und rein theoretisch könnte man dann postulieren, dass es irgendwann vielleicht nur noch weibliche Schildkröten gibt. Und weil bei Schildkröten es eben auch so ist, dass ein Männchen und ein Weibchen gebraucht werden, um Schildkrötenbabys zu produzieren, würde das dann das Ende der Schildkröten bedeuten. Die gute Nachricht dabei ist aber vielleicht trotzdem, dass Schildkröten gibt es ja schon seit 200 Millionen Jahren. Und in diesen 200 Millionen Jahren gab es schon große Temperaturschwankungen, klimatische Schwankungen. Und die haben die Schildkröten ja offensichtlich überlebt. Also vielleicht, oder wir hoffen mal, dass auch diesen momentanen Klimawandel die Schildkröten irgendwie überstehen
können. Ich fand das Beispiel einfach so gut, um zu sehen, aha, hier geht es ums Überleben. Also es geht hier nicht um einen Schmetterling auf diesem Quadratmeter peruanischen Urwald, den ich nie sehen werde, sondern ich weiß, was eine Schildkröte ist. Meine Nachbarn haben Schildkröten. Hat mich eigentlich nie wirklich interessiert. Und dann habe ich das gelesen und dachte, oh Mann, die könnte wirklich aussterben. Ja. Also plötzlich wird es halt persönlich und einfacher dann so nachvollziehbar in der eigenen Lebenswelt.
Genau. Das mit diesem Skigebiet ist ja, ein gutes Beispiel. In der Schweiz, die Leute sind ja eigentlich gewohnt, bei uns liegt Schnee, bei uns kann man gut Skifahren. Und du hast es schon gesagt, dieses Beschneien wird ja irgendwann auch nichts mehr bringen, weil wenn es zu warm ist, ja, dann kann ich auch nicht mehr beschneien, dann läuft das Wasser halt den Berg runter.
Ja, und eben auch dieser kulturelle Faktor, viele finde das auch dann auch eine verkorkste Saison, wenn dann so ein Zahnpasta-Streifen mhm. Schnee liegt ja. und sagt, nee, stimmt halt nicht, ich gehe nicht hin.
Nee.
Ja. Ja. Ja, so. Mhm. Muss ja irgendwie alles stimmen. Mit dieser Schildkröte wurde mir auch klar, dass also Menschen sind Teil der Biodiversität.
Unbedingt.
Ja. Ja, für dich unbedingt. Und trotzdem gibt es ja diese krasse Unterscheidung, die wir mal gemacht haben in der Aufklärung. Ja, Mensch und Natur, ja. zwei verschiedene Dinge. Mhm. Sobald man das trennt, darf Mensch die Natur extrahieren. Mhm. Und es sind zwei verschiedene Dinge. Du sagst aber nein, 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 wir müssen das wirklich komplett zusammendenken.
Genau. Also diese ursprüngliche Idee, die kommt ja aus einer Zeit, als man sagen konnte, es gab eine kleine Menschenwelt auf einer großen Erde. Und heute gibt es leider eine gigantische Menschenwelt auf einer ja gleichgebliebenen Erde. Das heißt, über, ja, sagen wir mal, bis vor 200 Jahren konnten Menschen immer den sogenannten Frontier Approach fahren. Immer wenn irgendwo was alle war, haben wir uns aufgemacht zu neuen Ufern, zu unbekannten Welten. Und diese Zeiten, die sind vorbei. Das heißt, wir waren jetzt sozusagen, sind einmal um die Welt und jetzt sind wir wieder zu Hause, so ungefähr. Es gibt keine wirklich unentdeckten Welten. Und ja, es gibt diese Möglichkeit nicht mehr, irgendwie unseren Konsum irgendwohin oder unseren Ressourcenbedarf irgendwohin auszuweiten. Und deswegen ist, was man ja auch sagen muss, die Natur, also der Natur ist völlig egal, was wir machen. Also mir geht es nicht darum, Leuten zu sagen, oh, ihr müsst aber mal die arme Natur und denkt doch auch mal an die Tiere. Es ist wirklich eigentlich eine rein anthropozentrische Sicht der Dinge, zu sagen, wir müssen der Natur mehr Raum geben. Die Natur ist nämlich unser bester Dienstleister. Sie ist der größte Wirtschaftssektor, also die Leistung von Biodiversität und Ökosystemen, die sind ja jedes Jahr ungefähr doppelt so hoch, die monetären Leistungen, wie das weltweite Bruttosozialprodukt. Und 60% des Bruttosozialprodukts sind wiederum abhängig von Leistungen der Natur. Und was die Natur definitiv nicht ist, sie ist kein guter Verhandlungspartner. Wir können nicht der Natur sagen, hier Natur, sorry, aber wir müssen echt Geld verdienen. Mhm. Du musst jetzt irgendwie mal da mit deinem komischen Ökosystemleistung, also du musst uns entgegenkommen. Die Natur kommt uns nicht entgegen. Und ja, deswegen, also es ist in unserem eigenen Interesse, unseren Dienstleister und den größten Wirtschaftssektor bei Laune zu halten, indem wir ihr Raum geben und sie machen lassen.
Also ich finde das ganz gut, diesen Kniff auch, und das machst du hier in dem Buch ja auch, also genau diese, sagen wir, ein bisschen ökonomische Sprache zu nehmen, um das wirklich zu, sage ich mal, zu entromantisieren, mhm. diesen Naturbegriff, mhm. zu sagen, nein, wir müssen das berechnen und dann ja. können wir auf einer anderen Ebene da miteinander reden. Es geht hier aber auch um eine genetische Vielfalt. Du machst das Beispiel von Mais. Ich bin großer Mais-Fan. Ich habe auch so mein Herz in Mexiko verloren. Deswegen, ich war in Maismuseen, ich war in Maisrestaurants. Ja. Ich bin der geborene Mais.
Mhm. Und der Mensch gewordene
der
Mais.
Der Mensch gewordene Mais. Kann ich 5-mal pro Tag essen. Mhm. So, aber auch da sieht man dann, da sieht man es so schön. Ja, es gibt gelben Mais, es gibt weißen mhm. Mais, mhm. es gibt roten Mais und blauen Mais und so weiter. Und so, ah, es gibt diese genetische Vielfalt. Aber das ist ja nicht nur ein optisches Ding, sondern es ist ja mega wichtig, dass es ja. die Vielfalt gibt. Warum genau?
Genau, weil Vielfalt die beste Versicherung gegen das Aussterben ist. Also ich komme noch mal kurz zum Kakao. Also dieses Problem in Westafrika mit dem Kakao sind ja diese gigantischen Monokulturen von nur einer Kakaosorte. Ja, jetzt gibt es eine Krankheit, ein Virus in dem Fall, ja, dann ist eben ja. Kakao over. Und diese Gefahr gibt es natürlich beim Kaffee, die gibt es bei Bananen, die gibt es bei einer Vielzahl von Lebensmitteln, also ich bringe da noch mal ein paar Zahlen. Es gibt ungefähr 400.000 Pflanzenarten auf der Welt. Davon sind 200.000 für Menschen genießbar. Von diesen 200.000 Arten essen weltweit Menschen regelmäßig ungefähr 400. Mhm. Aber über 50% der Kalorien, die Menschen weltweit, die diese über 8 Milliarden Menschen jeden Tag zu sich nehmen, kommen von nur drei Arten, nämlich Mais, Weizen und Reis. Mhm. Und da wiederum eben leider nicht von diesen ganzen vielen verschiedenen Maissorten, die du gerade beschrieben hast, sondern dann auch wieder nur von ganz wenigen. Und wenn irgendeine Krankheit auftritt, die genau diese paar Weizensorten oder diese paar Reissorten oder diese paar Maissorten angreift, dann ist ja logisch, dass wir gigantische Hungerkatastrophen haben, die wir so schnell nicht wieder, die wir auch gar nicht ausgleichen können.
Also es hat einen riesen Impact, aber man kann es sehen. Und ja. mir geht es auch immer darum zu sehen, hey, oder zu ja, so zusammenzufassen, wo können wir Dinge sehen? Und das finde ich eben richtig gut. Ziehst du auch in einem Buch wirklich groß auf und man kann das wirklich auch so nachverfolgen. Ein anderes Thema, was mir da geblieben ist, ist die sogenannte Arealverschiebung. Mhm. Ich habe viele Fachtermini da gelernt.
Genau, hoffentlich alle, kannst du alle mal bei Scrabble über dreifachen Wortwert lernen.
Ganz genau, da fehlt Z, X, Y, X genau. Und Y. Vielleicht kannst du mir da noch was dazu genau. sagen.
Ja.
Aber das betrifft ja Kaffee massivst. Mhm. Kakao ja. auch, aber ich glaube, Kakao ist vielleicht noch etwas, sagen wir, demütiger als Kaffee. Kaffee ist echt eine Diva. Mhm. Kaffee ja, funktioniert nicht überall und man muss eigentlich mehr in die Höhe gehen. Ja. Aber irgendwann hört die Höhe auf, weil genau. man Berge halt nicht neu bauen kann. Ich sehe das von und ich höre das von ein paar Produzenten auch in Kolumbien, den ich schon länger kenne, so über Umwege. Und der hat auch gesagt, na, die tiefste Farm, die ist nichts mehr. Ja. Und das war vor 14 Jahren. Mhm. Also es war nicht vor 100 so. Mhm. Und der hat jetzt auch, ja, geht weiter nach oben. Der Berg ist jetzt aber fertig. Mhm. Er hat da abgeholzt. Mhm. Aber die Sonne ist zu stark. Ja. Also hat er so mega hohen UV-Bestrahlung da, hat keine Schattenbäume und die Pflanzen leiden total und vielleicht gibt es auch gar keine Ernte.
Ja.
Also irgendwo ist dann auch mal Ende Gelände.
Genau.
Also
letzten Endes, das ist ja das Äquivalent eigentlich zu Schweizer Skigebieten. Also ja. natürlich kann man eine Weile noch weiter oben Skifahren, aber irgendwann sind auch die schönen Schweizer Alpen oben mal zu Ende und dann gibt es eben keinen Schnee
bauen
mehr.
Bauen wir halt neue Berge.
Ja. Ja, genau. Die Schweiz ist vielleicht reich genug, sich neue Berge zu bauen, aber die kaffeeproduzierenden Nationen, die sind natürlich auf gar keinen Fall reich genug, sich neue Berge zu bauen. Also abgesehen davon, dass das wahrscheinlich wirklich totaler Quatsch ist. Aber da hast du natürlich ein super Beispiel genannt. Also ein Berg ist nicht nur oben zu Ende, sondern er wird ja obenhin auch immer dünner. Also muss man jetzt kein super toller Mathematiker sein, um zu erkennen, dass ein Kegel oben weniger Fläche hat als unten. Und das bedeutet, dass wenn wir Güter haben, also Rohstoffe wie Kaffee, die eben eine gewisse Höhe brauchen und wir weiter nach oben wandern müssen, ja, die Anbaufläche einfach zurückgeht. Und irgendwann, ja, ist die gibt es eben keine Anbaufläche mehr. Ich möchte noch mal einen, das ist mir sehr wichtig, noch mal was zu den Agroforstsystemen sagen. Was blöd ist, ist, dass eigentlich nicht festgelegt ist, ab wann man von einem Agroforstsystem spricht. Und da sehe ich ein Riesenproblem, weil immer mehr Kaffee- und Kakaoproduzenten erkennen, oh, das ist irgendwie ein cooler Begriff und das finden die Leute gut. Und wenn man dann mal fragt, dann heißt es ja, wie sieht die Agroforstsystem aus? Dann sagen die, ja, nee, wir haben pro Hektar eine Banane. Neben unserem Kaffee oder Kakao. Und das ist dann ein Agroforstsystem, weil wir ja nicht eine Monokultur haben. Wir haben ja nicht nur Kaffee oder nur Kakao. Wir haben ja zwei Arten, dann das Agroforstsystem. Und ich glaube, da müssen wir und hoffentlich viele andere mal ein bisschen Druck machen oder ein bisschen kommunizieren, was ist denn ein Agroforstsystem? Das ist eben nicht eine Monokultur mit zwei, drei Schattenbäumen, sondern ein Agroforstsystem ist etwas viel, viel Komplexeres.
Ja, ist interessant. Die gleiche Diskussion gibt es bei regenerativer Landwirtschaft. Mhm. Also die Sau wird auch durchs Dorf getrieben und zwar von Nestle bis nach irgendwo.
Ja.
Und da muss man sich dann schon fragen, ja, wo kommt der Begriff eigentlich her? Da gibt es eine lange Historie dazu und da geht es dann nicht nur ausschließlich um den Anbau, sondern auch um ein Lebensgestalten. Ja. Ja? Und ich glaube, da braucht es die Hardcore-Regeneratives, die sagen auch, nein, wir brauchen keine Definition, für uns ist es ja klar. Mhm. Ich glaube aber doch, ja. weil der Begriff wird halt so dermaßen gedehnt, dass es das genau. vielleicht irgendwann braucht. Ja. Wahrscheinlich auch bei Agroforst.
Ja, also, genau.
Es gibt aber den dynamischen Agroforst und ich glaube, das ist ein bisschen näher.
Ja, also, aber wie gesagt, also definiert ist es eigentlich gar nicht. Also ich darf jetzt nicht auf meinen Schokolade oder auf meinen Kaffee draufschreiben, es ist Bio-Kaffee, wenn er nicht zertifiziert ist. Aber ich kann natürlich auf meinen Kaffee schreiben, naturnah in Agroforstsystemen angebaut, selbst wenn ich da nur eine Banane reinpflanze. Mhm. Also ja.
Ja, dann geht es einfach darum, dass ich dir vertraue und dass du die ganze Geschichte erzählen kannst. Wir schreiben zum Beispiel auch naturnah, aber wirklich da, wo wir auch sehen, okay, wir sind da in einem Agroforstsystem unterwegs. Aber es ist wirklich so, ich bin mal ein bisschen hin und her gerissen, ob wir da jetzt so diese fixen Definitionen hinschreiben sollen oder wirklich beschreiben, was wir sehen. Und öfters lande ich beim Beschreiben und dann kann jeder selbst für sich interpretieren.
Ja. Nee, da hast du auf jeden Fall recht, aber wir als kleine Produzenten, wir müssen ja auch sehen, dass wir alle nicht über so ein Marketingbudget verfügen wie die ganz, ganz Großen. Und was uns beim Kaffee tatsächlich weniger, aber beim Kakao und bei der Schokolade häufig passiert, ist, dass auch Journalisten dann teilweise sagen, naja, ich habe mit den ganz Großen geredet, die machen es genau wie ihr. Mhm. Und da sehen wir uns gigantischen Marketingmaschinen gegenüber. Also ich will gar, also mir geht es jetzt nicht darum, so eine strenge Definition festzulegen oder so. Ich bin ganz deiner Meinung, dass es besser ist, das zu beschreiben. Aber Marketing schlägt oft Fakten. Und da können wir dann eben gar nicht mehr gegen anstinken.
Du, wir haben eine ziemliche Reise gemacht durch ganz verschiedene Themen. Mir war es aber auch wichtig, so dich da kennenzulernen. Und du klingst so, wenn du sprichst, wie du schreibst. Das finde ich ganz schön. Ich dachte immer so, wie das so wird. Und ich habe dich am Anfang gefragt, hey, wird das jetzt ein tristes Gespräch und gehe ich höchst deprimiert nach Hause? Mhm. Aber nein. Ich sage jetzt mal, Naturschutz kann ja Spaß machen.
Ja, immer. Also richtig machen macht ja eigentlich überhaupt immer viel, viel mehr Spaß als schlecht oder kaputt machen. Und ja, genau. Also viele Leute fragen mich ja auch, weil ich diese ganzen wissenschaftlichen Fakten kenne, wie ich mich da überhaupt motivieren kann. Aber ich finde, ja, Optimismus ist Pflicht und aufgeben ist irgendwie keine Option. Und ich bin ja jetzt gerade erst wieder aus Peru zurückgekommen. Und wenn ich sehe, auch wenn das kleine Flächen am Ende sind und wenn wir mit wenigen Kakao- und Kaffeebauern zusammenarbeiten, aber da für diese Menschen machen wir echt einen richtig, richtig großen Unterschied. Und jeden Hektar Agroforstsystem, den wir dauerhaft bewirtschaften, der führt zum Schutz von, ja, über den Daumen gepeilt, die zehnfache Menge an tropischem Regenwald, den wir zusätzlich schützen, weil er unseren Bauern gehört. Und dafür alleine lohnt sich das, finde ich.
Und nach diesem Schlusssatz musste Frauke dann auch schon weiter nach Bern, wo sie ein Referat über, ja klar, Biodiversität gehalten hatte. Frauke Fischer schöpft aus dem Vollen. Sie verbindet Dinge, die anscheinend weit auseinander liegen, und das in ihrer ansteckenden, freudigen Art. Seeing is believing ist oft so wahr. Wenn es um die Zukunftsfähigkeit von Kaffee geht, müssen wir die kleinen Signale lesen, die sich verschiebenden Wettermuster, die Beobachtungen von Kaffeeproduzenten, die Abnormalitäten. Und dann müssen wir versuchen, diese in einem großen Ganzen zu sehen und so einzuordnen, dass wir merken, yo, was die Natur da macht, ist eigentlich ein Teil von uns, respektive wir sind Teil von ihr. Danke, Frauke, für dieses Gespräch. Danke euch. Wir hören uns.